Episode 294 Brücken zur Transformation. Kaizen2Go. Herzlich willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen, für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Manuel Fuchs bei mir im Podcastgespräch. Er ist Agile Coach. Hallo Manuel.
Hallihallo.
Ja, schön, dass du dabei bist. Jetzt habe ich schon ein kurzes Stichwort zu dir gesagt, aber stell dich gerne nochmal in 2, 3, 4 Sätzen, vielleicht auch so ein bisschen, in welchen Branchen du unterwegs bist, vor, damit die Zuhörer das noch besser einordnen können.
Es ist ja lieb, dass ich dazu noch was sagen kann, weil meine Herkunft ist eigentlich aus dem Wirtschaftsingenieurswesen und bin dann noch im Studium weiter in das Technologie- und Innovationsmanagement abgedriftet. Was sehr lustig ist, denn mein erster großer Job hatte nichts mit Ingenieurswesen zu tun, sondern mit Change Management, was heute auch ein großes Thema für uns sein wird, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und zwar habe ich damals bei der Bayer und Monsanto bei dem Merger als Change-Begleiter geholfen, bin darüber ins Consulting auch gekommen und im Consulting dann Scrum Master kennengelernt und das Scrum Master-Tool kennengelernt. Und das war für mich etwas, wo ich gesagt habe, ach, wie schön, hier kann ich die Prozessoptimierung aus dem Wirtschaftsingenieurswesen sowie die Komponente Mensch im Change zusammenbringen, was mich letztendlich dazu dann gebracht hat in meine heutige Rolle, freiberuflich als Agile Coach und auch in meiner Firma als Lead Agile Coach tätig.
Ja, das finde ich jetzt spannend. Das in meiner vielleicht naiven Annahme auf die Agile Welt hätte ich jetzt eher vermutet, dass die meisten und wahrscheinlich ist auch so irgendwo einen IT-Software Hintergrund haben.
Ganz richtig, das dachte ich am Anfang auch. Aber das ist ja das Schöne dabei: Man lernt von den Entwicklern. Und man lernt im Gebiet IT nie aus. Das ist wirklich schön. Und die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, sind auch alle offen genug, um mir auch zu erklären, wie sieht ihre Welt aus. Und ich muss ja nicht in die Tiefe einsteigen, sondern Grundverständnis zum Thema.
Ja, so geht es mir jetzt auf der Lean-Seite ähnlich. Im Grunde mit fast jedem Unternehmen, das ich kennenlerne, das ich begleite in irgendeiner Form, lerne ich technisch, und ich bin jetzt halt auch Ingenieur, lerne ich technisch unheimlich viel noch dazu, weil es in der Regel auf der Ebene immer was Neues ist. So, jetzt hast du ein Stichwort schon gesagt, Change Management, und der Titel unserer Episode ist heute Brücken zur Transformation, und ich glaube, in dem Begriff Transformation gehört sowas wie Change mit dazu. Vielleicht zum Einstieg ein paar Stichworte zu der Geschichte, um die es heute geht, die wir ja dann so ein bisschen metaphorisch betrachten und uns einzelne Punkte rauspicken, um dann den Bogen zu dem Titel Brücken zu schlagen.
Wo haben wir uns kennengelernt? Wir haben uns glücklicherweise auf dem Scrum Day kennengelernt. Da hatte ich einen kleinen Vortrag gehalten über die Versicherungsbranche. Und genau da bin ich auch im Moment unterwegs in der Versicherungsbranche. Ich arbeite bei einem Corporate Startup, sehr schönes neudeutsches Wort. Was machen wir? Wir haben ursprünglich Fahrradversicherung gebaut. Und das war unsere erste Bewährungsprobe, dort zu zeigen, dass wir mit agilen Methoden so schnell zum Kunden gehen, schnell vorstellen, das ist das Produkt, und darüber zu lernen, uns bewähren können. Und das haben wir geschafft. Und unsere nächste Aufgabe war dann die Kfz-Versicherung, was in der Versicherungsbranche, und das musste ich erst lernen, eine Herkulesaufgabe ist. Und der Grund dahinter ist, es ist eine Pflichtversicherung. Jeder, der ein Auto besitzt, muss eine Kfz-Versicherung haben. Der Markt ist damit gesättigt und wir kämpfen im Grunde genommen darum, dass wir Leute abwerben und umgekehrt andere Unternehmer ebenfalls Kunden abwerben. Wir sind Versicherung, das ist nicht ganz richtig. Wir sind Assekurateur und unser Ziel ist, Versicherer zu werden. Assekurateur ist jemand, der Versicherung schreiben, also verkaufen darf, aber er braucht im Hintergrund jemanden, der wirklich das Versicherungszertifikat besitzt. Und das ist ein sehr, sehr cooles Instrument bisher gewesen, weil es hat uns ermöglicht, vom Startup zum Scale-up uns zu entwickeln, und die neue Herausforderung, die dahinter steht, und jetzt kommen wir nämlich zu den Brücken, ist, die Versicherung, die uns begleitet hat, mit der fusionieren wir jetzt. Das ist eine Corporate Decision, dass wir das machen. Also das war im ersten Moment nicht in unserem Sinne gewesen, weil wir wollten das eigenständig machen. Wir wollten das über eigene Entwicklung auch schaffen. Und als Bild das zu zeichnen, nehme ich ganz gerne. Wir sind eine Musikband gewesen aus Menschen, die zusammenkommen mit ihrem Instrument, was sie gerade spielen können. Und jetzt werden wir automatisch zum Orchester. Mhm. Und das ist natürlich eine Riesenherausforderung, dieses Orchester dann gemeinsam zum Spielen zu bringen.
Ja, also ich glaube, selbst wenn ich mit dem Musikthema nicht wirklich viel am Hut habe, aber so eine, ich nenne es jetzt mal Freizeitband und ein Orchester ist, glaube ich, schon ein Unterschied.
Wesentlich.
Ja, okay. Ich habe jetzt da auch rausgehört natürlich und ich würde mal sagen, wahrscheinlich bringt es allein der Begriff Versicherung mit sich, dass es eine wahrscheinlich ziemlich traditionelle Organisation ist, wo vielleicht das Thema Transformation dann ein Stück weit vielleicht auch eine Art Fremdwort ist. Weil natürlich und jetzt im Bereich der Kfz-Haftpflicht wahrscheinlich nochmal verstärkt eben Dinge nicht so über Nacht geändert werden. Was waren in deinem Erleben, was waren so die besonderen Herausforderungen?
Im Kfz-Bereich waren für uns die wesentlichen Herausforderungen, dass wir sehr schnell kennenlernen durften. Wir dürfen nicht einfach die Kunden für jegliches kleines Detail ansprechen. Das ist der wesentliche Unterschied gewesen zur Fahrradversicherung, die wir vorher gebaut haben. Ich nenne das auf diesem Weg immer so ein kleines Erwachsenwerden. Mhm. Und das ist für mich persönlich dann in der Rolle als Scrum Master zum Beispiel sehr schwierig, weil ein Stakeholder oder ein Kunde sollte der tatsächliche Kunde am Markt sein. Und wenn man den nicht ohne weiteres ansprechen kann, dann wird das natürlich fürs Produkt am Ende problematisch. Das hieß aber auch für mich, mein Netzwerk im Versicherungsnetz größer und weiter zu streuen, andere Versicherungen anzusprechen, andere Teilnehmer anzusprechen und zu schauen, hey, wie geht ihr damit eigentlich um? Wie macht ihr das eigentlich? Und jetzt kommt der lustige Fakt daran, im Versicherungswesen selbst oder in der Branche selbst gelten wir als schnell.
Okay.
Also heißt, ein Zyklus von 4 bis 8 Wochen ist verdammt schnell. Mhm. Und das ist für mich eine riesen Lernerfahrung auch gewesen.
Ja, vielleicht nochmal ganz, ganz neugierig, weil mir das gerade durch den Kopf schießt, dieses nicht direkt ansprechen können. Hat es jetzt was Spezielles mit dem Thema Versicherung zu tun oder ist es vielleicht eher so, wie ein Amazon Marketplace-Verkäufer auch gar nicht die direkten Kontakte zu seinen Kunden hat, weil die irgendwo Amazon ja gehören?
Nee, im Versicherungswesen ist es tatsächlich so, dass wir sehr vorsichtig sein müssen, weil wir im regulierten Umfeld uns befinden. Also wir haben für alles eine vorgegebene Regel. Mhm. Das trifft gerade die Banken und die Versicherungen und das ist auch gut so, bitte nicht falsch verstehen. Wir haben genug Skandale in der Vergangenheit gehabt, dass es ein Überwachungsinstrument am Ende für Versicherungen und Bankenbranche ist. Das Instrument, was dahinter steht, ist im Grunde genommen die BaFin.
Genau. Ja. Jetzt nochmal zu diesen Herausforderungen. Da habe ich jetzt dann persönlich natürlich auch irgendwo Menschen vor dem geistigen Auge, weil eine Organisation wird durch Menschen gebildet. Eine Organisation per se ist ja irgendwo was Abstraktes. Die kann ich ja eigentlich fast nicht herausfordern. Sondern am Ende des Tages sind es dann immer die Individuen, die halt Herausforderungen haben. Kann man das so ausdrücken?
Sicher ist das eine geschlossene Frage, der ich direkt zustimmen würde. Die Hauptaufgabe bei mir besteht ja darin, mit den Menschen zusammenzuarbeiten und gemeinsam Ziele zu definieren und Lösungen zu erarbeiten. Und genau das war vorher vor der Fusion meine Aufgabe im Sinne von, wie werden wir Startup zum Scale, vom Startup zum Scaler. Und jetzt ist es noch die zusätzliche Herausforderung, wie fusionieren wir mit einer klassischen Versicherung, die ihre Strukturen auch vor 20, 30 Jahren gebildet hat, im Gegensatz zu uns, mit unseren 3, 4 Jahren, die wir auf dem Markt sind. Das heißt, wie gehen wir mit der Distanz um zwischen den Standorten? Wir sind an unterschiedlichen Standorten. Wie gehen wir mit der Corona-Situation um, dass wir rein online arbeiten, weil selbst das auch noch heute Hürden für uns bildet? Wie gehen wir damit um, deutschlandweit zu arbeiten? Unsere IT-Entwickler sitzen nämlich verteilt. Mhm. Wir müssen immer wieder gucken, wie bringen wir die Ziele zusammen? Wie erklären wir den Menschen das Ziel der Fusion als Versicherung, Assekurateur? Haben wir denn dasselbe Ziel? Wie kommen wir dahin? Eben hatte ich ein bisschen anklingen lassen, wir haben einen doppelten Umbau. Vom Startup zum Scale-Up haben wir uns schon unsere Strukturen überlegt und müssen diese Strukturen des Scale-Ups, was wir nun sind, auch der anderen Seite erklären. Also warum arbeiten, wie wir arbeiten. Ne? Mhm. Und diese unterschiedlichen Arbeitsweisen war es der Punkt, den du auch erwähnt hast. Ne? Dahinter steht der Mensch. Weil wir müssen im Grunde genommen erklären, das ist kein Kindergarten, in dem wir uns befinden oder eine Spielwiese und wir probieren alles aus, sondern das Arbeitsverhältnis, was wir pflegen, das basiert auf Frameworks und diese Frameworks, wie zum Beispiel Scrum, enthalten Regeln. Das heißt, wir müssen immer wieder hingehen und diese Regeln erklären. Warum machen wir Dinge, wie wir sie tun? Mhm. Welchen Benefit erhofft uns davon? Genau. Und die größte Herausforderung, und das darf man natürlich bei einer Fusion niemals vergessen, ist die Angst und die Unsicherheit der Veränderung gegenüber. Und was passiert mit meinem Job? Mhm. Das darf man nie aus den Augen verlieren. Das ist sehr wichtig.
Ja. Ja, das sind definitiv eben auch Themen, die man etwas vereinfacht im Lean-Kontext damit ausdrücken kann, dass halt auch da unter Umständen die Angst besteht, ja, rationalisiere ich mich selber weg, dadurch, dass ich Prozesse schlanker, schneller und so weiter gestalte. Jetzt könnte ich mir vorstellen, und das ist jetzt ein spontaner Gedanke, Startup, Scale-Up auf der einen Seite, traditionelle Organisation auf der anderen Seite, kann man auch sagen, dass in irgendeiner Form vielleicht sogar Kulturen aufeinandertreffen und dadurch noch weitere, ja, ich bleibe bei dem Begriff, Herausforderungen entstehen?
Auf jeden Fall. Ich hatte ja gerade eben schon ein bisschen die Angst und die Sorge anklingen lassen, wenn ich in meine Persona reingehe, welche Angst und welche Sorge besteht auf meiner Seite. Ich glaube, das ist für die Hörer viel interessanter. Als Agile-Coach bemühe ich mich darum, Menschen zusammenzubringen und ein gemeinsames Verständnis herzustellen. Ich habe aber über die Zeit bei der Bayer AG damals auch gelernt, wenn Menschen nicht wollen und sie wirklich blockieren und sagen, nein, ich will nicht, ich stehe diesem Change nicht zur Verfügung, dann wird das problematisch in der Zusammenarbeit. Das heißt auch mir gegenüber, wenn ein Mensch die Arbeit blockiert im Zusammenarbeiten, das kann auch für mich bedeuten, Manuel, du musst weiterziehen. Das ist auch eine Realisation, die stattfinden muss. Welches Ziel verfolge ich denn persönlich dahinter? Mein Ziel ist, die Menschen zusammenzubringen, um genau diese Hürde zu verringern. Also wer sitzt mir gegenüber? Wie sieht die Person aus? Ich sage immer so gerne, wie auch in dem Vortrag, wie riecht und schmeckt die Person? Weil über Zoom zum Beispiel, was wir hauptsächlich benutzen in der Arbeitswelt, entsteht eine Distanz. Und diese Distanz kann man durch ein einfaches Kennenlernen, was durch die Corona-Situation natürlich jetzt nicht so einfach war, gerade in den Wintermonaten, kann man dieses Kennenlernen auch nachholen, was wir auch getan haben, mit beiden Firmen beide Seiten zusammenzubringen und dort dieses, was macht ihr eigentlich, also sehr wichtig in der Wortwahl, wir und ihr, daraus zu machen, wie macht ihr das eigentlich? Da wird es interessant, wenn wir wirklich fragen können, ohne dass man sich angegriffen fühlt. Da fängt der Spaß an.
Ja. Jetzt glaube ich, um es mal ein bisschen flapsig auszudrücken, jetzt wäre es, glaube ich, ein ganz guter Zeitpunkt, mal diesen Begriff Brücken zur Transformation. Ich übertreibe jetzt vielleicht ein bisschen, jetzt haben wir die Zuhörer lang genug auf die vielleicht Folter gespannt, diesen Begriff aufzulösen. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich drauf kam, aber irgendwie lag es für mich auf der Hand, wo ich deinen Vortrag gehört habe, diesen Begriff zu verwenden. Und dann die Frage dahinter, also Brücke, was ist der Anfang einer Brücke? Ein Brückenkopf.
Und zwar erinnere ich mich sehr, sehr gut daran. Wir haben nämlich eine kleine Abwandlung in der Firma. Wir waren in der Vergangenheit Teams, rein teambasierend in der gemeinsamen Zusammenarbeit. Und jetzt entwickelt sich das zu, in der Versicherungsbranche nennt man das Ressorts. Man kann sich das auch als Abteilung vorstellen. Mhm. Und wir haben die klassische Versicherungsseite, wir haben uns in der Entwicklungsseite und die Brücke dazwischen ist zurzeit Marketing. Da wird es sehr, sehr interessant, weil Marketing, die sitzen am Kunden, die sitzen am Markt und sie haben den Gesamtüberblick, bringen unsere beiden Welten, Versicherung und Entwicklungsseite, gerade zusammen, weil wir darüber eine Brücke bauen können, um zu sagen, hey, Moment mal, wir haben doch dasselbe Ziel. Wir haben doch den Endkunden, der da draußen sitzt und der von uns erwartet, coole Produkte sozusagen zu bekommen. Also er wartet nicht auf unser Produkt, das wir gerade bauen, aber wir können darüber die Kommunikation steuern und sagen, dafür machen wir es doch. Mhm. Und diese Situation hat sich ja nicht geändert, auf beiden Seiten nicht. Wir damals in der Fahrradseite oder heutigen Kfz-Seite, die den Kunden gesehen haben, und auch die klassische Versicherung, die die letzten 30 Jahre sich auf ihren Kunden, ihren Stammkunden konzentriert hat. Da hilft uns genau diese.
Ja, und ich glaube, das ist durchaus eine Situation, die mal ganz branchenunabhängig, also produktunabhängig, branchenunabhängig immer wieder auftritt, dass dort in der Produktion, wenn ich jetzt mal ganz klassisch irgendwas nehme, dass nämlich dort eine gewisse Distanz zum Endkunden existiert. Und das war für mich auch der Impuls, eben dich zu dieser Episode einzuladen, weil ich glaube, wenn man daraus eben was lernen kann, wie schaffe ich es, diese Distanz zu überbrücken. Und das war für mich so dieser, du hast es gerade schon genannt, das Marketing, dieser Aha-Effekt, dass ich damit jemand in der Firma habe, der ja im Grunde ein Sprachrohr ist für den Kunden.
Genau, also was wir dadurch gelernt haben, das war sehr schön, ohne das groß über Workshops zu steuern oder von außen Unterstützung zu holen durch irgendwelche Change Agents oder welche Buzzwords wir da alle noch finden. Wir sind weg von diesem Wir und Ihr gekommen und haben ein gemeinsames Wir dadurch gefunden in der Zusammenarbeit. Das bedeutet nicht, dass alle das sofort gefunden haben, aber gerade die Themenschwerpunkte, neue Produkte bauen, weitere Produktlinien im Kfz-Bereich zu bauen, da Menschen zusammenfinden lassen und sich auszutauschen über Ideen, was können wir machen, was haben wir bereits gemacht, was haben wir probiert, was haben wir nicht probiert. Und auch die Ideen, die dabei aufkommen, das einfach fließen zu lassen, diesen Raum und die Zeit den Menschen auch zu geben. Ne?
Ja, und ich glaube, wir sind jetzt beide Ingenieure und also zumindest ich kenne den Begriff, ich habe jetzt auch einen Entwicklungshintergrund, diesen Begriff Happy Engineering, wo einem manchmal auch sprichwörtlich unter Umständen der Gaul durchgeht, um das ein bisschen flapsig auszudrücken. Und dann aber ist, glaube ich, schon wertvoll ist, eben jemand zu haben, der den Kunden im Blick hat und sagt, Leute, das ist zwar nett, aber das braucht kein Mensch, um es mal krass auszudrücken.
ja, diesen Fokus, den versuche ich am Ende dann herzustellen mit den Menschen, zu sagen, okay, wie bewerten wir diese Ideen? Haben wir ein Raster, was wir nutzen wollen? Haben wir etwas, was uns im Hintergrund noch bekannt ist, was wir in der Vergangenheit genutzt haben? Auch die andere Seite, ne? Ich mache jetzt hier wieder diese zwei Blöcke auf, zu fragen, wie habt ihr das in der Vergangenheit gemeistert, um die Menschen einzubeziehen, um die Erfolgserlebnisse, auch wenn es nur kleine Impulse sind, um die zu verstärken. Ne? Das macht mir persönlich einen riesen, riesen Spaß. Dazu nutzen wir unter anderem Open Space. Ich gehe mal davon aus, die Hörer wissen soweit, was ein Open Space ist. Gehe darauf jetzt erstmal nicht weiter ein. Oder wir haben ein Random Coffee Format, wo wir zufällig auswählen, welche zwei Menschen wir zusammenbringen im Unternehmen, damit sie sich austauschen und Kaffee miteinander trinken. Mhm. Und dort werden meistens von diesen Impulsen, Ideen, wird nochmal gesprochen. Und dadurch entwickelt sich ein Netzwerk. Ah, hast du mal überlegt, mit der und der Person zu sprechen? Hast du mit dem schon gesprochen? Also das ist sehr, sehr schön zu sehen, wie diese Spinnenweben auf einmal sich entfalten sozusagen.
Ja, und gerade wo du den Begriff Spinnweben, Netz genannt hast, dann eben einzelne Fäden durch solche Dinge verstärkt werden und dadurch ja tragfähiger werden, glaube ich, kann man ja schon fast sagen.
Genau so ist es.
Gut, ein weiterer Gedanke in deinem Vortrag war bei mir, und du hast ja jetzt auch schon gesagt, hochreguliertes Thema, und jetzt gibt es da eine andere Branche, nämlich Medizin, Pharma, die auch sehr hochreguliert ist. Und auch wenn ich da nicht ganz tief drin bin, aber aus Gesprächen mit Menschen höre ich immer wieder raus, dass dieses, ja, wir können da nichts machen, weil wir müssten ja jetzt bei der FDA antreten und das genehmigen lassen, wenn wir da was verändern. Es wird gerne mal als, ich drücke es ein bisschen vielleicht überspitzt aus und vielleicht tue ich auch dem einen oder anderen Unrecht, manchmal auch als eine Ausrede genutzt. Was ist in deinem regulierten, hochregulierten Kontext da die Erfahrung? Ist das ein Einzelfall oder kennst du sowas vielleicht auch?
uns wäre der Begriff die VAIT. Mhm. Das ist die Vorgabe für die IT in der Versicherungsbranche, wie Systeme miteinander kommunizieren müssen, wie sie aufgebaut sind. Das Schöne an der VAIT meiner Meinung nach ist, sie ist sehr allgemein gehalten. Also dort steht nicht drinne, das darfst du alles nicht, sondern sie stellt eher sicher, Vier-Augen-Prinzip, gemeinsam über die Dinge gucken, einen Abnahmeprozess, der auch definiert ist, der eine Ansprechperson am Ende dahinter stehen hat. Und das widerspricht sich ein bisschen mit den Werten im agilen Manifest, wo es dann heißt, Individuen über Prozessen oder die Zusammenarbeit mit den Kunden über die Dokumentation zu setzen. Hier müssen wir eine kleine Waage miteinander finden. Das heißt, wir müssen dokumentieren auf eine Art und Weise, wie wir nachweisen können, wir halten die VAIT ein. Das natürlich nicht einfach, wir denken uns das aus, wie das geht, sondern wir müssen Vorschläge der BaFin gegenüber, die gibt das Ganze nämlich vor. Und wir warten dann und schauen, wie die BaFin uns antwortet, ob das im Spektrum ist oder außerhalb des Spektrums liegt. Mhm. Und die FDA, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist eine amerikanische Behörde.
Ja.
Wir sind noch im deutschen Umfeld unterwegs. Das heißt, so weit sind wir noch nicht, dass die Amerikaner noch zusätzlich mitreden. Ja. Ja. Weil das kenne ich noch aus der Monsanto-Kollaboration damals. Ja.
Ja, ich höre jetzt aber auch raus, man muss einfach mal was ausprobieren. Im Sinne von, man überlegt sich was, reicht es dann halt ein und kriegt ein Feedback und lernt natürlich unter Umständen drauf, wenn einer sagt, nee, das dürft ihr nicht machen.
Richtig. Das ist ja der Zyklus, den wir oder den ich allgemein predige. Weg vom Plan, sondern zum Machen. Da gibt es auch so einen schönen Satz, Plan ist wie Machen, nur geiler. Nee, Machen ist wie Plan, nur geiler. So rum war es.
Ja.
Das probieren wir auch aus. Also wir wollen Ergebnisse, wir wollen sehr schnell Ergebnisse, wir wollen messen, wie sind wir da hingekommen, wir wollen Klarheit darüber haben, wie gestalten wir den Prozess und wir halten den Prozess für uns dann fest. Ich weiß, der Jeff Sutherland zum Beispiel würde mir jetzt widersprechen. Er sagt, ich muss Scrum nach dem Scrum-Book machen, ansonsten haut er mir auf die Finger und ich mache kein Scrum. Ja, das ist richtig, aber wir müssen es für uns nutzen, in unserer Firma, in unserer Situation nutzen. Das heißt, die Elemente benutzen wir genauso, wie sie auch kommuniziert werden im Scrum-Guide. Wir nutzen sie aber für uns so, dass wir es auch anderen gegenüber kommunizieren können, dass wir Transparenz schaffen aus unserer Entwicklungssicht der Versicherungsseite gegenüber. Wir zeigen auf, wie wir auf Flight-Leveln auch zusammenarbeiten, strategische Ebene, koordinative Ebene und Teamebene. Wir haben ein gemeinsames Board, was wir in dem ganzen Unternehmen präsentieren. Also wir verstecken nichts. Dann versuchen wir auch die Sorge zu nehmen. Und das ist uns sehr, sehr, sehr wichtig, das auch aufrecht zu erhalten. Weil es ist natürlich ein leichtes zu sagen, ja, auch mal nicht zu erklären, ist alles unwichtig. Nee, ganz im Gegensatz. Wir müssen viel und oft kommunizieren, was natürlich sehr anstrengend ist und sehr viel Zeit kostet. Aber genau das ist der Knackpunkt. Nicht müde werden, kommunizieren.
Ja, und auch da sehe ich eben wieder eine große oder zwei in den letzten Sätzen von dir zwei große Übereinstimmungen zwischen Lean und Agile. Einmal dieses Plan, kam mir natürlich sofort in den Sinn, ja, es gibt auch den PDCA-Zyklus und da musst du eben aus dem Plan irgendwann, selbst wenn es einen großen Teil einnimmt, musst du irgendwann in das Do, also in das Machen kommen und dann das überprüfen, habe ich das damit erreicht, was ich mir überlegt hatte. Da sehe genau, ich also auch wieder eine große Ähnlichkeit. Jetzt hast du gerade Flight-Ebenen als Stichwort genannt und das ist ein Punkt, den ich auch noch ein bisschen vertiefen möchte, weil für mich war es neu in deinem Vortrag und ich fand es spannend, dieses Modell, auch wenn es natürlich jetzt dort einfacher war, weil man es visuell gesehen hat, aber vielleicht sagst du da noch ein paar Stichworte dazu, was dahinter steckt. Ich glaube, man kann das auch nachher, hoffe ich mal einfach, irgendwo verlinken, falls dann jemand was nachlesen will und auf was es mir eben dann auch noch besonders ankommt, was habe ich dann davon, wenn ich so ein Modell nutze?
Das Flight-Ebenen-Modell, wer genau das jetzt erfunden hat und wer dahinter steht, kann ich auf Anhieb jetzt nicht sagen. Aber was wir nutzen wollen, ist die eigentliche Transparenz der verschiedenen Flight-Ebenen. Das heißt, man kann sich vorstellen, ein Flugzeug, was gerade abhebt, ist in einem Startmomentum, hebt dann ab und ist über den Wolken und am Ende hat es die Flughöhe erreicht. Das sind so die drei Ebenen. Also nehmen wir diese Startebene, nehmen wir die über der Wolkenebene und die eigentliche Höhe. Was man dadurch deutlich macht, ist, wie schaut man auf das Unternehmen? In der obersten Ebene schaut man von ganz oben auf das Gesamtbild hinunter. Das heißt, in der obersten Ebene kümmern wir uns um die strategische Ausrichtung, schauen, wo wollen wir ungefähr in 5 Jahren hinkommen, was sind für uns Indikatoren, dass wir sehen, wir sind auf dem Weg. Das kann über OKRs zum Beispiel gemessen werden oder auch ganz einfach KPIs, auf die wir in der Versicherungsbranche allgemein achten. Die Ebene darunter ist schon ein bisschen näher am Erdboden. Dort geht es aber darauf zuzusehen, wo sind meine anderen Flugzeuge, um sich mit diesen auszutauschen, auf welcher Höhe bin ich, wo befinde ich mich gerade. Das ist die Koordinationsebene, von der ich sprach. Was passiert dort? Auf der Koordinationsebene geben wir von unten praktisch runter, das ist unser Pfad, da befinden wir uns gerade hin, das sollte unser Ziel sein. Und die gesamten Teams, die sich auf der Koordinationsebene treffen, tauschen miteinander aus. Welche Abhängigkeiten haben wir gerade zueinander? Gibt es etwas, was wir vor einem anderen Team machen müssen, damit dieses Team wirkungsvoll am Ende ist? Und dann wird man auch schon raus, erst, also Startebene sozusagen, da sind die Teams, die in ihrer Welt rumexperimentieren und bauen. Da ist das eigene Flugzeug dann gerade unterwegs zu heben, wenn ich dieses Bild beibehalte. Und das macht es so unheimlich interessant. Es hört sich einfach an, es ist super schwierig, das alles übereinzubekommen, gerade in dem Gesamtkontext Change.
Ja, ich höre auch raus und ich hatte da auch mal eine Episode, wo es konkret auch um Softwareentwicklung ging und das Stichwort war dort eben, ich kann auch da, was erstmal vielleicht ungewöhnlich klingt, aber ich kann mir auch da einen Wertstrom überlegen und auch da natürlich jetzt im klassischen Produktionskontext habe ich immer die Herausforderung, wie kopple ich bestimmte Dinge miteinander und ich glaube, und das war für mich eben auch der Impuls, dich anzusprechen. Man kann hier aus anderen Situationen einfach lernen, wie gehen andere mit gewissen Herausforderungen um. Und wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, erkennt man, finde ich persönlich zumindest, erkennt man in der Regel viel mehr Ähnlichkeiten wie Unterschiede.
Stimme ich zu.
Ja. Gut. Also das werde ich, besprechen wir nachher nochmal geschwind, werde ich auf jeden Fall verlinken, dass der eine oder andere da mal nachlesen kann, ob es ihm bei seiner Herausforderung auch hilft. Jetzt zurück zu dem, vielleicht zurück zum Anfang in Anführungszeichen, zurück zum Titel Brücken zur Transformation. Was wäre so dein Tipps, Mehrzahl durchaus auch, zum Abschluss, ich gucke mal so Richtung Uhr, eine halbe Stunde haben wir schon fast. Wie kann ich im eigenen Kontext die besten Brücken identifizieren, sie dann nutzen und eben, wenn wir wieder vielleicht von dem Brückenkopf ausgehen, dann zur Brücke wachsen lassen?
Dann will ich 2 Ebenen aufmachen. Die erste und in Anführungszeichen einfachste Ebene ist die Vision. Wofür machen wir das Ganze? Also selbst da bin ich im Change-Kontext ganz in den Büchern gefangen. Das Why, also das Wieso, für diese Fusion zu definieren, eine Vision auszubauen, wo wollen wir damit hin? Dann direkt die nächste Ebene aufzumachen und das ist dann der Mensch und dort Themenschwerpunkte zu identifizieren, die Menschen zusammenzubringen, Rollenklarheit für die Menschen auch zu schaffen, weil das macht es so schwer, ne? Ein neues Umfeld, Ungewissheiten, 4 Kommunikation, wir machen das in Weekly- und Monthly-Formaten, wir laden das gesamte Unternehmen ein, wir treffen uns zu Sommer-, Oktober- und Winterfesten, das ist uns sehr, sehr wichtig und wir begleiten den Prozess mit Hilfe von Topic Groups. Sind Topic Groups? Topic Groups sind Elemente, die wir in unserem Unternehmen benutzen, um ein gemischtes Sammelsurium von Menschen zusammenzubringen, also die werden zufällig gewürfelt, wir bringen diese Menschen zusammen und lassen sie dann über zum Beispiel Kultur und Werte ein Manifest bauen, um beide Seiten der Firmenwelt zusammenzubringen. Das machen wir nicht nur im Kultur- und Wertebereich, sondern wir machen das auch im HR-Bereich für Prozessmanagement. Wir machen das für Onboarding-Prozesse. Da ist unser Fokus immer wieder, den Mensch in den Mittelpunkt zu stellen, etwas schnell zu bauen, einen Feedback-Zyklus zu haben und in diesem Feedback auch zu lernen. Das bedeutet aber auch, in einem Prozess wie Manifest gehen diese Menschen nicht hin und sagen, das ist das fertige Manifest, sondern sie präsentieren es dem Unternehmen, fragen nach Feedback, fehlt euch was, haben wir was vergessen und gemeinsam bauen wir dieses Manifest dann zu einem einheitlichen Moment des beiden Seiten. Das ist eine sehr schöne Variante, die wir nutzen.
Ja, ich höre da auf jeden Fall auch raus, dass dieses Mensch in den Mittelpunkt stellen nicht nur so dahingesagt ist, sondern dass es wirklich gelebt wird.
Absolut. Sonst machen wir uns unglaubwürdig mit dem, was wir da tun.
Ja. Ja, und das ist aber andererseits doch aber halt auch eine Herausforderung, glaube ich. Wie mache ich es denn, sodass es bei den Menschen entsprechend auch ankommt? Denn es nur zu sagen und vielleicht was zu machen, aber die Menschen nehmen das nicht so wahr, hilft ja auch nicht.
Wie gehen wir damit um? Meine Herausforderung besteht daraus, ich bin relativ jung und mir gegenüber kann man immer wieder sagen, du hast die Expertise nicht, weil du nicht seit 30 Jahren hier arbeitest. Das Einzige, was ich machen kann, ist das, was ich ankündige und das, was ich sage, was wir vorhaben, das auch zu machen, die Ergebnisse auch zu liefern und darüber ein Bild, ein stimmiges Bild zu erzeugen. Wenn Manuel das und das sagt, dann passiert das auch, um darüber Vertrauen aufzubauen. Mhm. Ich glaube, das ist das höchste Gut, was man auf dieser Reise haben kann, ist Vertrauen aufzubauen, nicht versuchen, es zu verletzen, weil jede Kleinigkeit, die wir anfassen, lässt Vertrauen verletzen in der Fusion. Und dieses Bild auch aufrecht zu erhalten und am Ende unterschrieben zu bekommen aus dem Unternehmen, das stimmt, was dort gesagt wird und auch umgekehrt. Und da, das ist die größte Hürde, die wir zu überkommen haben. Absolut, ja.
Ja, aber dieses Stichwort sagen, was man tut und es dann tun, das kann ich nur betonen, ist im Grunde altersunabhängig und wirkt auch dann, wie du es auch selber ausgedrückt hast.
Genau.
Und ich kann jetzt, wenn ich mich in die vielleicht andere extreme Position versetze und ich kann seit 20 Jahren Führungskraft sein und dann hilft mir das gar nichts, wenn ich was sage und dann aber der eigenen Aussage selber nicht folge. Dann kann ich dieses Vertrauen, wie du es genannt hast, und in der Regel geht das Verspielen verdammt viel schneller, wie das dann wieder aufbauen. Oder das vorher aufgebaut haben, ist viel schneller verspielt, wie umgekehrt.
Richtig, Götz. Also das sehen Mitarbeiter oder gerade Mitarbeiter von Führungskräften sehen das innerhalb von Sekunden. Ja. Passt das oder passt das nicht? Und dementsprechend folgt dann auch das Verhalten. Das ist ja das Schöne und das Interessante an Gruppendynamiken. Und das Gesamtspielfeld. Und das macht es doch so spaßig und interessant in meinem Job, würde ich sagen.
Ja, ja, und Menschen haben da ein sehr feines Gespür dafür, egal aus welchen Bereichen sie kommen. Ich möchte es mal mit dem allgemeinen Begriff Authentizität umschreiben.
Und das schreibe ich.
Okay. Prima. Manuel, ich fand das eine spannende Unterhaltung und es hat mich definitiv nicht enttäuscht, dich nach deinem Vortrag anzusprechen. Gerade dieses eben aus anderen Welten was in die eigene Welt zu übertragen, ja, hat meine Erwartung definitiv erfüllt, bis hin zu übertroffen.
Jetzt lieben Dank für die Einladung an alle Hörer und Zuhörer. Vielen Dank fürs Zuhören und das Interesse an meiner Person. Und ich gehe davon aus, wir liefern noch ein, zwei Themen nach als Links, unter anderem das Flight-Modell, wenn ich es richtig habe, richtig?
Ja, das machen wir. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Manuel Fuchs zum Thema Brücken zur Transformation. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 294. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Lean-Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war Kaizen2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode. Und denken Sie immer daran, bei allem, was Sie tun oder lassen, das Leben ist viel zu kurz, um es mit Verschwendung zu verbringen.